Vielen Dank, Manfred, für den herzlichen Willkommensgruß. Ich freue mich, den ersten Adventssamstag mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Ihr seht, die erste Kerze brennt und darauf wird sich auch unser Thema heute beziehen. Ich werde das gleich noch sagen. Heute Nachmittag habe ich noch mal auf eure Homepage gesehen und habe mir die mal angeguckt. Bist du der Webmaster? Also ein Kompliment. Ja, die ist sehr schön gelungen. Sie ist aktualisiert. Ja, ihr seht, ich gucke schon danach. Also kreativ sein ist gut, Kontrolle ist auch nicht schlecht. Ne? Ja, und ich wollte eigentlich hier predigtbegleitend so eine kleine PowerPoint-Präsentation haben. Euer Computer hat mich nicht leiden mögen, jedenfalls diese Präsentation nicht. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal bei einer anderen Gelegenheit erzählt, dass wir einen Chemielehrer hatten. Der hatte immer gern Versuche gemacht, das gehört ja eigentlich auch bei Chemie und Physik dazu. Aber dem sind oft die Versuche misslungen. Und wenn ihm mal wieder einer misslungen war, dann hat er immer gesagt, nehmen wir an, es hätte geklappt. Ja, und so machen wir das einfach so, das ist gar kein Problem. Ich hätte euch gleich auch ein schönes Bild dazu gezeigt und noch ein paar andere Sachen, aber das könnt ihr euch in eurer Fantasie jetzt ausmalen und ein wenig vorstellen. Wir machen das, wie der Apostel Paulus das gemacht hat. Der hatte auch kein Beamer, der hatte kein Laptop, der hatte vieles andere auch nicht, aber er hat im Herzen Gottes Wort und das ist das Wichtigste. Und darauf wollen wir jetzt auch eingehen. Advent. Ich denke, die meisten von uns wissen, dass das aus dem Lateinischen kommt, Adventus, und Ankunft heißt. Und es gibt eigentlich zwei Advents. Ich meine, wir sind die vier Adventssonntage gewöhnt. Das ist der erste nun, der morgen kommt. Aber man kann das auch im großen Rahmen sehen und von zwei Adventen sprechen. Der erste Advent wurde im Alten Testament angekündigt. Jesus, der Messias, der Retter der Menschen, wird kommen, haben die Propheten gesagt. Und das ist so präzise eingetreten, wie das vorhergesagt wird, sodass man im Matthäus-Evangelium, wenn ihr das zu Hause mal nachvollziehen wollt, in den ersten Kapiteln immer wieder Prophetenzitate aus dem Alten Testament findet und dann wird Bezug auf das Leben Jesu genommen mit der Formulierung, damit erfüllt würde, was geschrieben steht dort und dort. So präzise hat Gott durch die Propheten geredet, hat ihnen seine Pläne anvertraut, sein Wort gegeben und sie haben es zuverlässig niedergeschrieben. Und es ist zuverlässig überliefert worden und auch in unsere Hände gekommen. Erster Advent. Wir leben im zweiten Advent. Das hat jetzt nichts mit diesen vier Adventssonntagen zu tun, sondern der zweite Advent spricht von der Wiederkunft Jesu. Dass es wiederum eine Ankunft, eine sichtbare Ankunft des Herrn Jesus geben wird. Jesus Christus kommt wieder. Und wer die Bibel dabei hat, den lade ich ein, mal mit aufzuschlagen, Matthäus Kapitel 25. Und ich lese in Auswahl, weil ich nachher noch andere Bibelstellen habe und es nicht zu lang wird, lese ich das in Auswahl. Matthäus Kapitel 25, zunächst die Verse 31 bis 34. Jesus wird ja im Neuen Testament an verschiedenen Stellen auch der Menschensohn genannt. Er war Gottes Sohn und Menschensohn zugleich. Und hier wird er der Menschensohn genannt, das heißt, er nennt sich selber so. Denn es sind ja Worte des Herrn Jesus Christus, die ich jetzt vorlese. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird, und alle Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und alle Völker, werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch vom Anfang der Welt an bereitet ist. Und jetzt lasse ich mal eine Reihe Verse aus, nicht weil die unwichtig wären, weil es aber sonst zu lang wird, und ich bitte euch zu Hause, das mal im ganzen Zusammenhang zu lesen. Und ich lese jetzt noch Vers 41, auch aus Matthäus 25. Und dann wird er auch zu denen zu seiner Linken sagen, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Ich hatte dazu ein Gemälde auf PowerPoint vorgesehen, das mich sehr beeindruckt hat, als ich dieses Gemälde fand. Ich habe noch nicht mal den Künstler entdecken können, von dem es stammt. Vielleicht kann man das ein anderes Mal zeigen. Da wird Jesus nicht dargestellt, sondern ein Licht erscheint. Warum wird Jesus nicht dargestellt? Weil niemand weiß, wie er ausgesehen hat. Und weil sich so merkwürdige Bilder in uns einprägen, wenn man da richtige Personen hinstellt. Aber da ist ein großes Licht. Und dann haben wir eben gelesen, er wird kommen mit all seinen Engeln. Und dann hat dieser Künstler dort so einige Engel gestalten, die sieht man auch nicht richtig. Man kennt etwas schemenhaft die Flügel, die kommen aus dem großen Licht der Herrlichkeit Gottes und das strahlt in Strahlen herunter auf die Erde, unter die Menschen. Und dann sieht man unten die Menschen in ihren Reaktionen. Da sind viele, die strecken ihre Hände aus zu dem kommenden Jesus und zu den Engeln hin, die Jesus begleiten. Und sie freuen sich, dass Jesus kommt. Und ganz im Vordergrund sieht man auf diesem Gemälde, da wendet sich einer stellvertretend für viele andere mit großen Augen ganz erschreckt ab. Er merkt, er ist nicht bereit auf das Kommen des Herrn Jesus Christus. Aber er hat auch ihn kommen sehen. So wie es im Neuen Testament einmal heißt, es werden ihn sehen alle Augen, auch die ihn zerstochen haben, das heißt, die ihn nicht wollten, die ihn ignoriert haben, die gegen ihn kämpften oder denen Jesus ganz gleichgültig war, wie auch immer. Alle werden ihn sehen, aber nicht alle sind bereit, um in seine Herrlichkeit zu gehen. Da gibt's die große Scheidung. Und davon soll jetzt die Rede sein. Wir machen so einen kleinen, kurzen Streifzug durch einige Stellen des Neuen Testamentes. Das Thema lautet zielorientiert leben. Menschen, die einen Glauben an Jesus Christus haben, haben ein Ziel vor Augen. Und zwar ein geschichtsübergreifendes Ziel. Und die Wiederkunft Jesu wird uns an vielen Stellen im Neuen Testament verheißen. Jesus hat oft davon gesprochen. Die Apostel haben davon geredet. In der Offenbarung des Johannes wird uns die Wiederkunft mitgeteilt. Wir sollen zielorientiert leben, das größte zukünftige Ereignis der Weltgeschichte wird nicht irgendetwas sein, was Menschen inszenieren, sondern wird die Wiederkunft Jesu sein, dieser zweite Advent, auf den wir hingewiesen werden durch viele Stellen aus der Heiligen Schrift. Und so lese ich uns einige Stellen mal aus der Offenbarung, aus Offenbarung Kapitel 3, da lese ich uns den 11. Vers. Da sagt der erhöhte Herr im Sendschreiben an Philadelphia, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nimmt. Festhalten kann man dann nur das, was man empfangen hat. Was man nicht hat, kann man nicht festhalten. Und darum ist es wichtig, dass wir diesen Glauben von Jesus Christus empfangen, dass wir uns zum Glauben einladen lassen und die Vergebung der Sünden erfahren durch Gottes Gnade und das festhalten. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nimmt. Und dann ins letzte Kapitel der Offenbarung, Kapitel 22, gehe ich, Vers 12. Da sagt Jesus wieder, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, was seine Werke wert sind. Ich bin das A und das O. Das hängt mit dem griechischen Alphabet zusammen, Alpha und Omega. Wir würden sagen, ich bin das A und das Z und alles, was dazwischen ist. Der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und dann steht die letzten zwei Verse in der Bibel überhaupt, Offenbarung 22, heißen so. Er, der dies alles bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und wenn wir jetzt durch das Neue Testament hindurchgehen, dann wird das Warten der Gemeinde auf die Wiederkunft Jesu in Bildern ausgedrückt. Da ist die Rede davon, dass Jesus der himmlische Bräutigam ist und die Gemeinde der Glaubenden auf der Erde die wartende Braut. Und wie das früher war oder heute auch ist, wenn da ein Bräutigam ist und da eine Braut in ihrem Elternhaus und die haben sich verlobt miteinander und das Verhältnis stimmt, dann freuen sie sich auf die Hochzeit. Und dieses Bild, das wir Menschen gut kennen, wird aufgegriffen und da wird gesagt, der himmlische Bräutigam freut sich, dass er seine irdische Braut, die Gemeinde der Glaubenden, zur Vollendung führen kann, wenn er wiederkommt. Und die irdische Braut, wenn ihre Beziehung zu Jesus, dem himmlischen Bräutigam, in Ordnung ist, dann freut sie sich auf diesen Tag, wenn Jesus kommt und muss keine Angst haben. Und von diesem Bild aus entfalten wir jetzt drei Punkte zu unserem Thema. Zunächst sprechen wir über das Warten des Herrn Jesus, das Warten des himmlischen Bräutigams. Jesus war ja auf der Erde, erster Advent, erste Ankunft, und dann ist er nach seiner Auferstehung gen Himmel gefahren und sitzt zur Rechten des Vaters. Das ist schon eine Zusage, die im Alten Testament gemacht wird und sich dann erfüllt hat, auch im Neuen Testament beschrieben wird, im Alten Testament Psalm 110, im Neuen Testament Hebräer Kapitel 10, kann man sich wunderbar merken, Psalm 110 und Hebräer Kapitel 10, dass Jesus sich, als er gen Himmel gefahren ist, zur Rechten des Vaters gesetzt hat. Und diese Formulierung in der Bibel, die Rechte des Vaters, heißt immer, da ist die Fülle der Macht. Und so hat sich Jesus ja auch von seinen Jüngern verabschiedet und gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und so hat er zur Rechten des Vaters die Macht über Himmel und Erde in den Händen. Dort wartet er. Und was tut er dort? Jesus dreht nicht Däumchen, sondern es heißt von ihm, er betet für seine Gemeinde, für seine Leute. In Römer 8, 34 heißt es schon, dass er für uns eintritt. In 1. Johannes 2, 1 ebenfalls, Hebräer 7, Jesus betet für uns. Überleg dir das mal. Jesus betet zu Rechten des Vaters für dich, wenn du ein Kind Gottes bist, und für mich. Er betet, wenn wir in Sünde gefallen sind, dass wir den Weg zur Buße, zur Umkehr finden. Er betet, dass wir im Glauben gestärkt werden und, wie es vorhin in der Schriftlesung hieß, dass wir Freude empfangen, Freude im Glauben. Und die überstrahlt alles, was wir manchmal auch leiden müssen. Ja, er betet für uns, wenn wir in Versuchung geraten, dass wir durchhalten und Kraft genug bekommen. Und wenn wir gleichgültig und lau im Glauben geworden sind, dass wir die Kurve zum neuen Anfang kriegen und wieder eifrig werden, für Jesus da zu sein. Und wir erfahren weiter aus dem Neuen Testament, dass Jesus zu Rechten des Vaters nicht nur für uns betet, wenn wir glaubende Menschen sind, sondern dass er auch dort regiert. Er setzt Könige mit dem Vater zusammen ein und setzt Könige ab. So heißt es beispielsweise in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Und er bestimmt, wie weit die Völker leben sollen, die Grenzen. Wir meinen immer, das ist nur die Willkür der Menschen. Nein, da gibt es noch etwas anderes, das über alles verfügt und bestimmt. Es ist der lebendige Herr zusammen mit seinem Vater, zur Rechten des Vaters. Und von da aus tut Jesus auch sein Rettungswerk auf der Erde, er rettet. Im zweiten Petrusbrief, wir werden den nachher noch aufschlagen, da ist auch von der Wiederkunft Jesu die Rede. Und das war damals schon ein paar Jahrzehnte der Fall, dass man von der Wiederkunft Jesu sprach, und dann kamen die ersten Spötter und haben gesagt, ihr sagt immer, der kommt wieder, wo bleibt er denn? Habt ihr eine Antwort auf die Frage? Und dann kommt die Antwort. Jesus zögert seine Wiederkunft heraus, damit noch Zeit zur Umkehr ist, dass man sich bekehrt und ein neues Leben unter der Herrschaft des Sohnes Gottes anfängt. Das ist die Antwort, die in 2. Petrus 3, Vers 9 gegeben wird. Und nun sind ja 2000 Jahre ins Land gegangen und die Spötter sind unter uns. Auch in unserer Gesellschaft heute viele spotten über dieses Warten auf die Wiederkunft Jesu. Klar, aus der Perspektive von uns Menschen ist das eine riesig lange Zeit, 2000 Jahre rund. Aber aus der Perspektive Gottes, in 2. Petrus 3, wird uns die Perspektive Gottes geschildert. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, unsere Zeitmaßstäbe gelten für Gott nicht. Wir sind in die Dimension Zeit gestellt. Gott lebt in der Dimension Ewigkeit, wo es keinen Anfang und kein Ende gibt. Und es heißt einmal in den Sprüchen, dass die Zeit abgeschafft werden wird. Und das heißt im Umkehrschluss, dass die Dimension Zeit eine von Gott geschaffene Größe ist, die einfach für diese Schöpfung Gültigkeit hat und ihren Sinn hat, aber wenn Jesus wiederkommt, bricht Ewigkeit an. Und Veränderungen sind nur in der Dimension Zeit möglich. Aber sobald Ewigkeit angebrochen ist, ist keine Veränderung mehr möglich. Es ist nur Sein. Darum spricht Gott ja zu Mose, als der fragt, der ja zu Pharao gehen soll, ich muss doch wissen, wenn ich auch vor Israel und vor dem Pharao trete, wie dein Name ist. Und Gott sagt, sag, ich bin Yahweh. Die Juden haben es aus Scheu vor der Heiligkeit Gottes gar nicht ausgesprochen, tun sie heute noch nicht. Und das heißt, es ist ein hebräisches Zeitwort in einer bestimmten Konjugationsform. Und es kann manchmal in der Konjugation mehrere gleiche Worte geben. Das kann sowohl im Präsens bedeuten, ich bin, der ich bin, und es kann Futur auch bedeuten, die Form ist gleich. Ich werde sein, der ich sein werde. Und der Sinn ist immer derselbe. Gott verändert sich nicht. Gott bleibt, wie er ist. Nicht wahr? Wir werden alt und kriegen Runzeln und sonst was. Und wir kennen alle, werden und vergehen. Aber wenn Ewigkeit angebrochen ist, dann sind die Dinge verfestigt. Wir haben eben gelesen, die einen zur Rechten gehen ein in die Herrlichkeit, die anderen zur Linken gehen ein ins ewige Feuer, so heißt es hier, in die Gottesferne. Und so sehnt sich Jesus nach der sichtbaren Vereinigung mit seiner Braut, der Gemeinde der Gläubigen, und freut sich darauf. Und jetzt schauen wir mal die Braut an. Das eine ist der Bräutigam im Himmel. Als er auf der Erde war, da hat er sich so in das Menschsein hineinbegeben und erniedrigt, dass er von diesem Tag sagte, davon weiß ich nicht, auch die Engel nicht, sondern allein mein Vater. Aber jetzt ist er ja wieder in der Herrlichkeit. Jetzt gehe ich davon aus, dass Jesus das auch weiß und die irdische Niedrigkeit verlassen hat. Also, auf der Erde, wenn eine Gemeinde lebendig ist, wartet sie auf die Wiederkunft Jesu, dass der Bräutigam kommt und die Braut die Gemeinde heimholt. Und wenn wir uns das anschauen, das Warten der Glaubenden geschieht in einer Welt mit unsagbar vielen Problemen. Es ist ja unglaublich, was auf dieser Welt alles passiert. Und wenn du einmal im Himmel sein wirst, wenn du an Jesus glaubst, wirst du das gar nicht verstehen können, was die Menschen alles miteinander gemacht haben. Wir hatten mal einen der Astronauten bei uns in Gießen in der Gemeinde zu einem Vortrag und der hat Bilder gezeigt, als er auf dem Mond gelandet war. Bilder von der Erde. Da war die Erde noch so eine kleine Murmel. So groß noch aus der Perspektive. Und wir haben gestaunt. Aber das Ganze im Flugzeug schon sehen. Wenn du mal mit dem Flugzeug fliegst und fliegst über ein bewohntes Gebiet und bist ein paar tausend Kilometer nur in der Luft, vielleicht auch nur tausend, nur einen Kilometer, und schaust runter und siehst die Autos wie Stecknadelknöpfe. Die Menschen, einzelne Menschen kannst du schon gar nicht mehr erkennen. Hat das alles ein ganz anderes Gewicht. Ich weiß noch, als ich das erste Mal im Flugzeug sitzend das gesehen habe, habe ich nachgedacht. Da habe ich gedacht, sind wir Menschen eigentlich verrückt? Was wir uns das Leben schwer machen auf der Erde. Guck doch mal da. Jetzt ein bisschen hier hoch mit dem Flugzeug ist ja nicht weit. Keine Weltraumfahrt. Bei weitem nicht. Und wir machen uns das Leben schwer. Aber da hat uns Gott hingestellt, als wartende Gemeinde, dass wir in dieser Welt Jesus bezeugen. In dieser Welt mit vielen Problemen. Und nicht nur mit vielen Problemen, sondern wir sind gestellt unter Menschen, die Jesus ablehnen. Das ist manchmal ganz schmerzlich, dass auch nächste Angehörige von Jesus nichts wissen wollen. Oder Nachbarn, oder liebe Freunde, oder überhaupt, wenn wir Menschen vor Augen haben, die Jesus ablehnen. Aber da gehören wir hin. Da will uns Jesus als seine Zeugen haben und er will uns von seinem Licht geben, damit wir Lichter sein können und damit das Licht des Evangeliums zu den Menschen kommt. Aber wir erleben ja nicht nur, dass Menschen Jesus ablehnen. Wir erleben die Freude, dass viele Menschen auf dieser Welt zum Glauben kommen. Wir wünschten uns das in unserem Land. In unserem Land leben wir in einer Phase, wo es immer das intensive Ringen um jeden Einzelnen ist. Den Einzelnen zu suchen und zu finden, der gerade aufgeschlossen ist für das Evangelium. Vielleicht sind es morgen andere und übermorgen wieder andere, aber es ist das Mühen um den Einzelnen. Es gibt Länder dieser Erde, in Südamerika beispielsweise, auch in einigen asiatischen Ländern, auch in China, wo große Mengen von Menschen zum Glauben finden. Das gehört auch zu dieser Gesamtsicht. Und so preisen wir den Herrn. Und mein Gebet ist immer, Herr, lass uns nochmal, wenn du so lange noch zögerst, bis du wiederkommst, in unserem Land solch einen Aufbruch gewirkt durch deinen Heiligen Geist erleben. Dass wir nochmal auf viele vorbereitete Menschen kommen und die fragend sind und denen wir gerne Antwort vom Evangelium her geben. Gott möge es uns schenken. Ja, und das Warten der Braut geschieht in der Freude, eben dass Menschen zum Glauben kommen und in der Gewissheit, dass Jesus einmal alles neu macht und ein gerechtes Urteil sprechen wird über alles Unrecht, was hier Menschen sich angetan haben. Und die Gemeinde glaubt an Jesus und liebt ihn über alles. Als ich mir diesen Satz überlegt habe, ob ich den hier sagen darf, da will ich euch ehrlich sein, ich habe mich gefragt, nehme ich den Mund nicht zu voll? Lieben wir Jesus über alles? Ist das Tatsache? Wir haben eine Frau in unserem Haus Bibelkreis, die fragt immer zurück, ist das authentisch? Stimmt das mit dem Leben überein? Ich bin froh, dass sie uns so fragt. Die nervt uns manchmal mit dieser Frage. Aber das ist ganz wichtig. Lieben wir Jesus über alles? Dann freuen wir uns, dass er kommt und gehen ihm ganz bewusst entgegen. Und wenn unsere Liebe zu Jesus unser Herz erfüllt, dann lieben wir auch seine Gemeinde. Denn die Gemeinde ist nicht irgendein Verein, wenn es eine Gemeinde der Glaubenden ist, sondern das ist der Leib Jesu Christi. Und die einzelnen Glaubenden sind lebendige Glieder dieses Leibes Jesu Christi. Und was ich der Gemeinde antue, tue ich dem Leib Jesu an. Und was ich für die Gemeinde tue, tue ich für den Leib Jesu. Da lohnt es sich, drüber nachzudenken und Gott zu preisen und die Gemeinde ganz neu hoch anzusehen und zu lieben, weil sie dem Herrn Jesus gehört. Und wenn die Beziehung zu Jesus, dem wiederkommenden Herrn, in Ordnung ist, dann liebe ich die Welt. Das kann man natürlich missverstehen. Fromme Leute assoziieren manchmal damit etwas völlig Falsches. Aber wenn ich das so formuliere, dann befinde ich mich auf biblischer Ebene und im Tun Gottes, denn wie heißt das bekannteste Wort des Neuen Testamentes? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir müssen die Menschen lieben. Meine Frau geht in ein paar Tagen aufgrund einer Einladung zu Muslimen, wo sich nur muslimische Frauen versammeln. Und die Frauen der Muslime haben diese Veranstaltung organisiert. Und die möchten jetzt den deutschen Frauen, die der Einladung folgen, deutlich machen, dass der Islam eine friedliche Religion ist. Meine Frau hat sich sehr mit diesem Thema schon lange beschäftigt und ich bin mal gespannt, wie das verläuft. Und ich habe ihr gesagt, das Allerwichtigste erst einmal ist, dass du diese Frauen, die du da triffst, liebst. Dass wir die Ausländer lieben. Dass wir nicht gleich auf sie zugehen und Feindbilder haben und uns davon prägen lassen, sondern dass wir aus der Liebe herauskommen. Ich bin überzeugt, wir werden nie einen Menschen zu Jesus führen, wenn wir nicht lieb haben. Und die Liebe überspringt Grenzen und Mauern, wenn sie echt ist. Man spürt das, ob ich geliebt bin oder nicht, ob ich liebe oder nicht. Seht, und das müssen wir uns alle miteinander, du und ich, zurückfragen. Liebe ich Jesus über alles? Liebe ich seine Gemeinde, für die er das Leben gelassen hat? Und liebe ich die Welt, die Menschen ohne Christus, damit sie Jesus finden? Und so sehnt sich die Gemeinde in dieser Haltung nach der Vollendung. Ich meine, das ist schon makaber. Sollten wir mal einfach überlegen, was manchmal von den Christen gesagt wird. Die reden immer von der Wiederkunft Jesu und von der Herrlichkeit. Und sie sagen immer, wenn sie sterben, kommen sie in die Herrlichkeit. Aber wenn es darauf ankommt, wollen sie nicht hin. Da frage ich mich wieder, sind wir authentisch in dem? Jeder von uns weiß, dass der Weg des Sterbens und des Leidens manchmal sehr schwierig ist. Und nach diesem Weg sehnt man sich nicht. Und das kann jeder gut verstehen. Gerade ist unser Hausmeister der Gießener Gemeinde gestorben. Wir haben ja zwei dort und der eine ist gerade gestorben. Aber er ist im Frieden gestorben. Mit der Erwartung, Jesus holt mich ab. Und das ist schön, wenn man so heimgehen kann. Sie sehnt sich nach der Vollendung. Und jetzt der dritte und letzte Punkt. Jesus kommt wieder als der himmlische Bräutigam, um seine irdische Braut, die an ihn glaubende Gemeinde, abzuholen. Und sie begegnen sich in der Luft und gehen gemeinsam in das Reich Gottes ein, in das Himmelreich. Wie macht das denn Jesus? Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Das Neue Testament beschreibt uns, dass das ganz plötzlich geschieht. Und das Neue Testament braucht Bilder dafür. Jesus selber hat gesagt, es wird sein wie ein Blitz. Das sind wir alle, ne? Plötzlich Blitz. Er hat es ihnen lange angekündigt. Wir haben vielleicht dunkle Wolken gesehen. Plötzlich blitzt es. Ein Blitz kann ich auch nicht zurückhalten. Ich habe keinen Einfluss darauf. Plötzlich bricht's los. Auch das ganze Gewitter, was dann folgt. Das heißt, Jesus kommt plötzlich wie ein Blitz. Oder das andere Bild, was gebraucht wird in 2. Petrus 3 und anderen Stellen, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb sagt auch nicht, pass mal gut auf dein Haus, um 15 Uhr heute Nacht komme ich. Sondern plötzlich ist er da. Und so ist es mit Jesus auch. Und das hat den Kirchenvater Augustinus veranlasst, den Satz zu sagen, Gott hat uns diesen einen Tag verborgen, nämlich den Tag der Wiederkunft Jesu, damit wir Acht hätten auf alle Tage. Jeden Tag bereit sein. Das ist eigentlich schön, dass ich mir das immer neu bewusst machen darf. Es gibt manchmal Dinge in dem Getriebe des Alltags, wo das zugedeckt wird. Und das sollten wir beobachten, ob das bei uns so ist und dass wir dann die Kurve wieder kriegen zum Aufdecken und dass wir wieder hinfinden zu dieser lebendigen Erwartung. Und Jesus kommt wieder, um zu richten. Das haben wir eben schon in Matthäus 25 gelesen. Das könnten wir nachlesen, wenn ihr das lesen wollt, in Offenbarung Kapitel 20, in den Versen 11 bis 15, wird das genau beschrieben. Er kommt, um zu richten. Wisst ihr, das kann ja nicht sein, dass diese Welt so frech sündigt und niemand spricht einmal das Urteil darüber, wo es doch Gottes Schöpfung ist. Das muss ja um der Gerechtigkeit willen geschehen. Und Gott selber, der uns Menschen ins Leben gestellt hat, der uns geschaffen hat, der wird das Gericht sprechen und das letzte Urteil, nämlich das jüngste Gericht, halten. Danach gibt's keins mehr. Deswegen der Name jüngstes Gericht. Und er wird gleichzeitig seine Gemeinde, die Gemeinde der Glaubenden, seine Braut, nicht nur heimholen, sondern damit auch vollenden. Und da wird es keinen Schmerz und kein Leid und kein Geschrei und so weiter mehr geben. Ihr könnt es nachlesen in der Offenbarung 21 und 22. Und Jesus wird zugleich einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Wenn wir das im Petrusbrief lesen, im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ich lese euch mal ein paar Verse daraus vor, ab Vers 8 in 2. Petrus 3. Eins aber sollt ihr nicht vergessen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag, und der Herr zögert die Erfüllung seiner Verheißung nicht hinaus, wie es manche für eine Verzögerung halten, vielmehr hat er Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße finden. Der Tag des Herrn aber wird kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit großem Krachen vergehen, und die Elemente werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und alles, was darauf ist, werden ihr Urteil finden. Wenn nun dies alles so vergehen wird, wie wichtig ist es dann, dass ihr, nämlich ihr hier, dass wir, so könnten wir jetzt auch sagen, ein geheiligtes und frommes Leben führen, ein Christus hingegebenes Leben, und so den Tag Gottes erwartet in dieser Haltung und seine Ankunft beschleunigt, dann werden die Himmel in Feuer aufgehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Und dann kommt ein Satz, ich habe so eine Bibelausgabe, wo auch bestimmte Stellen fettgedruckt sind. Ein fettgedruckter Satz. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wunderbar. Aber es geht durch Gericht hindurch. Und es wird alles vergehen und es wird neu geschaffen. Und damit bin ich beim 1. Petrusbrief. Die grenzenlose Freude, die dann über die wartende Gemeinde, die Braut, kommt, wenn sie am Ziel angekommen ist, wird im 1. Petrusbrief Kapitel 1 mit folgenden Sätzen beschrieben, die Verse 5 bis 9. Ihr werdet aus Gottes Macht durch den Glauben für das Heil bewahrt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Dann werdet ihr jubeln, nachdem ihr jetzt kurze Zeit, wenn es sein muss, mancherlei Anfechtungen zu erleiden habt, damit euer Glaube sich als echt und noch wertvoller erweist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, und damit er euch zu Lob, Preis und Ehre gereicht, wenn Jesus Christus offenbart wird. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Darum werdet ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubeln, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich euer Heil. Wunderbar. Zielorientiert leben. Jesus Christus kommt wieder. Mit dieser frohen Erwartung und dieser ansteckenden Freude und Hoffnung lasst uns unseren Weg fröhlich mit Jesus gehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und nochmals sage ich, freut euch, schreibt Paulus. Er weiß, das muss man uns öfter ins Stammbuch schreiben. Und dann Menschen zu Jesus einladen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben hier auf dieser Welt. Menschen zu Jesus einzuladen und selber ein geheiligtes, Gott hingegebenes Leben zu führen. Ich schließe, Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Und die Gemeinde soll antworten, Amen, ja komm, Herr Jesus. Amen. Lasst uns miteinander singen.